Es war im Jahr 1858, dass das 14-jährige Mädchen Bernadette Soubirou in der Grotte von Massabier ein Licht und in diesem Licht eine junge, schöne, über alles schöne Dame sah. Diese schöne Dame sieht Bernadette und lädt sie ganz höflich und ganz feinfühlig ein: Möchten Sie mir den Gefallen tun, in den nächsten 15 Tagen hierher zu kommen? Und erst bei der 16. Erscheinung, am 25. März 1858, fühlt sich Bernadette gedrängt, die schöne Dame nach ihrem Namen zu fragen. Und erst beim dritten oder vierten Nachfragen faltet die schöne Dame die Hände, blickt zum Himmel und sagt: Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Als die Menge hört, dass die schöne Dame gesagt hat: Ich bin die unbefleckte Empfängnis, da jubeln alle. Bernadette versteht nicht warum. Sie macht sich auf den Weg zum Pfarrhof und um die Worte der schönen Dame nicht zu vergessen, wiederholt sie unablässig: Ich bin die unbefleckte Empfängnis, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und der Pfarrer fragt sie dann: Also, erscheint dir die Jungfrau Maria? Bernadette hat immer noch nicht verstanden und sagt: Nein, die unbefleckte Empfängnis. Sie wusste nicht, dass 4 Jahre zuvor Papst Pius IX. In Rom dieses Dogma verkündet hat von der unbefleckten Empfängnis, und die kirchlich Oberen nehmen das als den Beweis für die Erscheinungen. Mose fragt Gott im brennenden Dornbusch nach seinem Namen und er sagt: Ich bin der Ich bin da. Bernadette fragt die Gottesmutter nach ihrem Namen und sie antwortet nicht Maria, sondern auch mit einem Programm: Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Bei dieser Anrede geht es um den Lebensbeginn Marias, als sie im Schoß ihrer Mutter Anna empfangen wurde. Gott erschuf Maria wie Eva im Paradieseszustand mit der ursprünglichen Fülle an Heiligkeit und Unschuld. Noch mehr: Maria war frei von der Sünde Adams sowie von jeder persönlichen Sünde bereits im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi. Und Papst Benedikt XVI. Hat vor wenigen Wochen das hier in Lourdes auch noch so formuliert: In Maria kann jeder Gläubige jetzt schon die endgültige Vollendung seiner persönlichen Berufung schauen. Mit dieser Glaubenswahrheit der unbefleckten Empfängnis verbindet sich ein positives und ein negatives Element. Eine positive Aussage und eine negative Aussage. Wir in der lateinischen Kirche betonen mehr das negative Element. Maria ist die Immaculata, die Unbefleckte, die ohne Fehl und Makel, die ohne Sünde. Die Ostkirche betont mehr das positive Element dieser Begnadung. Maria ist die Panhagia, die ganz, die Allheilige. Und wenn wir auf die Gottesmutter Maria als die unbefleckte Empfängnis blicken, als diejenige, die ganz ohne Schuld war und voller Heiligkeit ist, dann rückt Maria mit ihrer Unschuld und Heiligkeit zunächst einmal in eine weite Ferne und es scheint uns mutlos zu machen, ihre Reinheit, ihre Unschuld. Aber, liebe Freunde, das ist nur auf den ersten Blick. Das ist nur auf den ersten Blick. Maria macht uns nicht mutlos. Es gibt dieses Jubiläumsgebet für dieses Jubiläum 150 Jahre Lourdes. Und darin beten wir: Maria, deine Unschuld ist die Zuflucht des Sünder. Deine Unschuld ist die Zuflucht des Sünders. Wir müssen uns nur einmal fragen, was hat Maria getan, was hat sie geleistet, dass sie ohne Sünde, ohne Fehl und Makel ist? Die Antwort ist nichts. Sie hat auch nichts dafür erlitten. Sie war nicht einmal in Existenz. Wenn wir Maria als die unbefleckte Empfängnis ehren, dann loben wir nicht ihr Tun. Es gab kein Tun von ihr. Wir loben ganz und gar und preisen das Handeln Gottes an ihr. Maria muss mit dem heiligen Paulus sagen, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Natürlich musste sie aus der Gnade etwas machen. Ihr Beitrag besteht in der Offenheit für das Wirken Gottes. Als Geschöpf in Demut zum himmlischen Plan der Erlösung Ja zu sagen. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Lukas 1, 38. Der päpstliche Hausprediger Pater Raniero Cantalamessa erinnert in diesem Zusammenhang an ein Schauspiel von Paul Claudel. Darin kommt ein blindes jüdisches Mädchen vor und dieses Mädchen begegnet einem Christen. Der Christ ist in doppelter Weise sehend. Er sieht das Licht des Tages und er sieht mit seinen Augen des Glaubens. Und dieses blinde jüdische Mädchen sagt zu diesem Christen: Und ihr anderen, die ihr sehen könnt, was habt ihr denn aus dem Licht gemacht? Es ist eine berechtigte Frage. Was machen wir mit dem Licht der Gnade? Was habe ich gestern mit der Gnade gemacht? Was möchte ich heute mit der Gnade machen? Und was will ich morgen mit der Gnade machen? Ich öffne mich der Gnade, wenn ich bete, glaube, bete, aus den Sakramenten lebe, regelmäßig beichte, mit anderen den gelebten Glauben erfahren möchte und wenn ich bereit bin, meine Leiden auf mich zu nehmen. Die heilige Bernadette hat ihre Leiden mit den Worten ertragen: Alles schweigend leiden, um Jesus zu gefallen. Ich schlage die Gnade Gottes aus, wenn ich meine, gleichzeitig in der Gnade und in der Sünde leben zu können. Ich schlage die Gnade Gottes aus durch einen unrechtmäßigen Erwerb meines Lebensunterhalts, durch Betrug und Gefährdung anderer Existenzen. Daran muss man jetzt auch bei dieser Finanzkrise denken. Ich schlage die Gnade Gottes aus durch Streit und Zwietracht mit Angehörigen, Verwandten und anderen Menschen, vornehmlich, wenn ich selber die Ursache bin. Ich schlage die Gnade Gottes aus durch Partnerschaften, in denen ich lebe, die aber Gott nicht wohlgefällig sind. Ich schlage die Gnade Gottes aus durch Missachtung der Heiligkeit des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Das Ereignis von Lourdes lehrt uns aber auch, wir brauchen angesichts unserer Fehler, Schwächen und Sünden nicht zu verzweifeln. In der Heiligen Schrift heißt es, Gott will nicht den Tod des Sünders. In Lourdes beginnt die Gottesmutter ihre erste Begegnung mit der heiligen Bernadette mit dem Kreuzzeichen. Und am Fest Kreuzerhöhung hat Papst Benedikt XVI. Über dieses Faktum gesagt, das Kreuzzeichen ist gewissermaßen die Zusammenfassung unseres Glaubens. Denn es sagt uns, wie weit Gottes Liebe zu uns Menschen gegangen ist. Es sagt uns, dass es auf der Welt eine Liebe gibt, die stärker ist als der Tod, stärker als unsere Schwächen und unsere Sünden. Indem die Gottesmutter das Kreuzzeichen macht, erinnert sie uns an die Liebe Gottes und wie weit die Liebe Gottes reicht. Dass die Liebe Gottes immer stärker ist wie unsere Sünden und dass kein Mensch so tief vor Gott fallen kann, dass er nicht wieder aufstehen kann. Ich kann nie so weit weglaufen vor Gott, dass ich nicht wieder umkehren könnte. Das Problem ist die Reue. Wenn ich sündige, dann duldet die Umkehr keinen Aufschub. Der heilige Don Bosco erweckt in einem seiner Jungen, der gesündigt hat, dadurch Reue, indem er dafür sorgte, dass der Junge am Abend auf seinem Kopfkissen einen Zettel vorfand, auf dem geschrieben stand: Und wenn ich in dieser Nacht sterben würde? Das Problem für viele, dass sie nicht umkehren, besteht darin, dass sie keine Reue empfinden. Wenn man die Heilige Schrift liest, dann ist ein Herz, das nicht bereut, ein verstocktes Herz. Und die verstockten Herzen sind die einzigen Herzen, die sich verschließen der Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb ist die große Frage, wie wird die Reue in den Herzen der Menschen erwirkt? Der heilige Augustinus fragt sich einmal, wie der gute Schächer am Kreuz sein Tun bereut hat. Und der heilige Augustinus antwortet, die Reue kam, als er Christus in die Augen sah. Liebe Freunde, ich glaube, dass es großer Anstrengung bedarf, dass die Menschen auch ihre Sünden gegen die Heiligkeit des Lebens erkennen und bereuen. Es braucht hier Information, Schriften, Flyer, Bücher, Videos, Filme, wo zum Ausdruck kommt mit einem guten Bildmaterial, dass der Mensch sich nicht zum Menschen entwickelt, sondern von Anfang an als Mensch. Damit die Leute sehen, wie sie sich versündigen gegen die Heiligkeit des Lebens. Ich persönlich habe immer wieder erfahren, in dem Moment, wo die Leute wissen, dass es von Anfang an ein Mensch ist, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihr Tun und können so auch ihre Sünden bereuen. Es ist eine Ehre für das Heiligtum, das ich heute hier vertreten darf, Wiegratsbad, dass der nächste Gebetskongress für das Leben bei uns stattfinden wird, weil die Gebetsstätte Wiegratsbad, wie Magister Müller es zu Beginn gesagt hat, ganz tief in der Tradition von Lourdes steht. Und wenn wir auf die Gründerin der Gebetsstätte schauen, Fräulein Trune Rädler, 1899 geboren, 1991 gestorben, dann kann man auch die Schwerpunkte der Spiritualität von Lourdes und wie sie auch unsere Spiritualität ausmachen sollen, verstehen. Die Gründerin der Gebetsstätte, Antonie Rädler, hat 1936 nach wunderbarer Errettung, die Nazis wollten sie umbringen, eine Lourdes-Grotte gebaut. Und 1937 im Sommer betet sie in dieser Lourdes-Grotte. Und wie sie betet, vernimmt sie plötzlich folgende innere Einladung: Antonie, komm, nächsten Sonntag will ich dich in Lourdes sehen. Dieser Einladung stand vieles entgegen. Sie hatte kein Geld, sie hatte keinen Reisepass, sie sprach kein Französisch. Aber diese Einladung wiederholt sich: Komm, auf Wiedersehen in Lourdes. Und doch, trotz aller Schwierigkeiten, sollte sich ihre Wallfahrt wunderbar fügen. Ihre entbehrungsreiche Pilgerreise nach Lourdes wird ein Beispiel dafür, dass niemand an einen Wallfahrtsort kommt, der Gottesmutter Maria, wenn er nicht von der Gottesmutter selber gerufen wird. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass jeder, der jetzt hier auf diesem dritten Weltgebetskongress für das Leben ist, auch von der Gottesmutter persönlich hierher eingeladen wurde. Im Falle von Fräulein Antone war es so, dass sie dann am nächsten Tag Besuch aus der Schweiz bekam. Sie hatte vor Monaten in Maria Einsiedl in Schweiz laut vorgebetet und eine Schweizerin war von ihrer Andacht und von ihrer Innigkeit sehr angetan. Hat sie eingeladen, bei ihr zu übernachten, was Fräulein Antone ausgeschlagen hat, hat aber dann zumindest ihre Adresse bekommen. Und diese Schweizerin kam jetzt nach Lourdes und machte Fräulein Antone eine interessante Offerte. Sie solle und könne anstelle einer schwerkranken Schweizerin nach Lourdes pilgern. Für die Reise wäre gesorgt, sie würde eine Rundfahrkarte für Frankreich bekommen. Als Antone Rädler ihrer Familie diese Pläne offenbarte, waren die nicht sehr erfreut. Aber der Bruder, der den Viehhandel vom Vater übernommen hatte, sagte: Wir warten auf die Genehmigung eines Viehtransports aus Holland. Und wenn wir für diesen Transport die Genehmigung erhalten, dann betrachten wir das als höhere Führung, dass du reisen kannst. Und tatsächlich, am nächsten Tag, wie durch ein Wunder, war die Bewilligung gewährt. Und noch am selben Abend hat sich Fräulein Antone auf den Weg gemacht, auf ihre Pilgerreise, man muss wissen, ohne Pass. Sie hat die Grenzen zu Fuß überschritten und kam dann mit dem Zug bis nach Paris 1937 im Sommer. Und dort in Paris, da sieht sie Plakate mit dem Hinweis auf die Einweihung der neuen Basilika in Lisieux, verbunden mit einem eucharistischen Kongress. Und dort geht sie hin. Es war damals Kardinal Pacelli, der die feierliche Messe feierte, und also der spätere Papst Pius XII. Und Antone hat dort in Lisieux die Orte besucht, wo die kleine Teresa von Lisieux gelebt und gewirkt hat, hat an der Anbetung teilgenommen. Dann nach 3 Tagen sind Hunderttausende wieder zum Bahnhof geströmt. Sie ist gestürzt in dem Gedränge. Ein Priester nimmt sich ihrer an und er führt sie nach Paris, zeigt ihr Montmartre mit Sacré-Cœur und auch die Rue de Bac, diese Kirche, in der die Gottesmutter der heiligen Katharina Labouré erschienen ist. Und dann macht sie sich auf den Weg nach Lourdes. Die Gründerin des Heiligtums der Gebetsstätte Wiegratsbad war 2 Wochen in Lourdes. Sie hatte aber kein Geld. Ihr ging es nicht ganz so gut wie uns bei diesem Kongress. Sie hat 2 Wochen lang von Wasser und Brot gelebt. Jeden Morgen in der Früh um 5 Uhr hat sie an der ersten Heiligen Messe teilgenommen in der Grotte. Und an mehreren Messen hat sie teilgenommen. Dann ist sie ins Lourdeswasser gegangen, hat gebadet, wurde so erfrischt, dass sie Kraft bekommen hat, den ganzen Tag hier zu beten. Sie hatte kein Quartier. Als dann das Heiligtum geschlossen wurde hier in Lourdes, hat sie nachts den Kreuzweg gebetet und am nächsten Tag wieder das gleiche Programm zu machen. Und dann hat sie hier in Lourdes diese innere Eingebung bekommen: Du bist auch für die Priester gekommen. mach dich auf den Weg nach Ars. Und so ist sie nach Ars. Und damals muss es offensichtlich noch so gewesen sein, dass der Mesmer den Schrein des heiligen Pfarrers von Ars geöffnet hat und sie einen Zettel mit allen Anliegen, die sie hatte, unter das Kopfkissen des heiligen Pfarrers von Ars legen konnte. Und hier am Grab des heiligen Pfarrers von Ars hat sie um viele heilige Priester gebetet. Mir geht es jetzt auch um die Deutung dieser Pilgerreise, die auch Pater Johannes Schmid, der Mitbegründer der Gebetsstätte Wegratsbad, auch vollzogen hat. Natürlich muss man sagen, solch eine Pilgerreise unter diesen Umständen war eine Prüfung und Übung unerschütterlichen Glaubens, grenzenlosen Gottvertrauens und blinden Gehorsams gegenüber der Gottesmutter. Es war eine Vorschule, im Falle von Antoni Rädler, für viele Prüfungen, die kommen sollten. Der Bau der Gnadenkapelle, der Bau der Sühnekirche, der Aufbau der Gebetsstätte überhaupt, Verfolgung und Gefängnis. Und durch diese Pilgerreise wurde Fräulein Antone, wurden ihr drei Ziele gesteckt, die auch für uns wichtig sind. Zunächst einmal wird sie nach Lisieux geführt, zum Eucharistischen Kongress. Und dort hat sie Anbetung gehalten. Der Gottesmutter geht es immer um ihren Sohn. Sein heiligstes eucharistisches Herz soll König und Mittelpunkt aller Herzen sein. Diese Wahrheit hat der Jesuitenpater Alfred Delp in Worte gefasst, die auch Papst Benedikt XVI. In seinem Buch Jesus von Nazareth zitiert hat und die für einen Pro-Lifer sehr wichtig sind. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Ich wiederhole diese Worte. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Auf dieser Pilgerreise wurde Fräulein Antone auch die heilige Therese von Lisieux als Vorbild gegeben. Und was wollte die kleine heilige Therese von Lisieux eigentlich? Sie wollte durch Gebet und Opfer der Kirche heilige Priester schenken. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Menschen erst dann den Priestermangel spüren, wenn sie im Sterben liegen und kein Priester mehr kommen kann, der sie losspricht, weil keiner mehr da ist. Papst Benedikt XVI. Hat hier in Lourdes bekräftigt, was der Priester ist, in seiner Ansprache an die Bischöfe. Hört nicht auf zu wiederholen, hat er gesagt, dass ein Mensch nichts Größeres tun kann, als den Gläubigen den Leib und das Blut Jesu zu reichen und die Sünden zu vergeben. Man steht auch als Pro-Lifer in der Gefahr, die Priester zu kritisieren. Alles, was die Priester nicht tun, was sie nicht verkünden, was sie nicht unterstützen, wenn es um Lebensrechtsfragen geht. Aber ich gebe hier einfach mal die Empfehlung, tut eure Priester nicht kritisieren. Betet für eure Priester. Pater Johannes nennt noch ein anderes Ziel. Der heilige Ludwig Maria Grignon von Montfort prophezeite, die großen Heiligen, welche die wahre Reform der Kirche durchführen und die ganze Welt bekehren werden, wachsen nach dem Vorbild ihres Meisters im Herzen Mariens heran. Die wahren Reformen der Kirche werden von der Gottesmutter geformt. Wer Fräulein Toni Redler kannte, der erinnert sich, wie sie unablässig den Rosenkranz betete. In der Familie der Gründerin der Gebetsstätte Wiegratsbad war es üblich, täglich 9 Rosenkränze zu beten. Und gerade während den Erscheinungen in Lourdes spielt der Rosenkranz eine zentrale Rolle. Gleich bei der ersten Erscheinung bedeutet die Gottesmutter, die einen Rosenkranz in der Hand hält, Bernadette möge mit ihr den Rosenkranz beten. Immer wieder beten sie ihn gemeinsam. Ob wir den Rosenkranz beten, ist nicht nebensächlich. Am 13. Mai 1917 sagt die Gottesmutter in Fatima, betet täglich den Rosenkranz um den Frieden der Welt und um das Ende des Krieges zu erlangen. Betet täglich den Rosenkranz um den Frieden der Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Die Worte der Gottesmutter in Fatima, die Einladung, den Rosenkranz zu beten, haben nichts an Aktualität verloren. Kriegsherde gibt es mehr denn je und der Friede ist bedroht jeden Tag aufs Neue. Und ich erinnere an ein Wort der seligen Mutter Teresa von Kalkutta: Der größte Zerstörer des Friedens, das ist die Abtreibung. Und es ist deshalb notwendig, dass wir auch für den Frieden beten. Wenn das stärkste Gebet für den Frieden der Rosenkranz ist und der größte Zerstörer des Friedens die Abtreibung ist, dann ist der Rosenkranz das stärkste Gebet gegen die Abtreibung. Und die Einladung der Gottesmutter steht: Betet täglich den Rosenkranz. Und ich bin der Überzeugung, dass der Rosenkranz die stärkste Waffe in der Hand eines jeden Pro-Lifers ist. Bei der 6. Erscheinung am 21. Februar 1858 sagt die Gottesmutter sehr ernst: Bete für die armen Sünder, bete für die kranke Welt. Die kranke Welt braucht Heilung. Die kranke und verwundete Welt. Wenn wir das Evangelium betrachten, dann handelt ein Drittel des ganzen Evangeliums von Heilungen. Ich habe einmal einen Mann im Krankenhaus besucht, im Zentralklinikum in Augsburg, und er hatte auf seinem Nachtkästchen nur die Heilige Schrift liegen. Und hat mir dann diese Bibel entgegengestreckt und hat gesagt: Herr Pfarrer, wenn ich das Leben Jesu betrachte, ist in seinem Leben kein Tag vergangen, an dem er nicht irgendein Wunder gewirkt hat und jemanden geheilt hat. Jesus hat gepredigt und er hat geheilt. Und er hat den Jüngern den Auftrag gegeben, zu predigen und zu heilen. Lukas 9,2: Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Dass man tatsächlich Heilung erfahren kann an Leib, Seele und Geist, ist immer mehr aus dem Bewusstsein auch der Gläubigen entschwunden. Ausnahmen, dass Heilungen tatsächlich stattfinden können, sind Gnadenorte wie Lourdes mit oft spektakulären Heilungen, die aber immer wieder auch im Zusammenhang mit der Eucharistie bezeugt werden, insbesondere wenn während der Sakramentsprozession der eucharistische Herr vorübergeht. Es gibt einen beeindruckenden Augenzeugenbericht eines Medizinstudenten aus Spanien. Er kam nach Lourdes mit seiner Familie, um hier seine Semesterferien zu verbringen. Als Medizinstudent wollte er einfach den Kranken helfen und beistehen. Und so steht dieser Medizinstudent eines Tages auf dem großen Platz dort drüben und wartet, bis die Sakramentsprozession beginnt. Da kommt noch eine Krankenschwester, sie schiebt auf eine Bahre einen etwa 20-jährigen Mann her, der an Kinderlähmung erkrankt war. Und der Medizinstudent sagt, ich war voller Mitleid für diesen jungen Mann. Und dann kam der Bischof mit dem Allerheiligsten. Und dieser Medizinstudent schreibt, der junge Mann schaute mit demselben Glauben auf die Hostie, wie der Gelähmte im Evangelium auf den Heiland geschaut haben mag. Und wie der Bischof die Monstranz nimmt und den Segen erteilt mit dem Allerheiligsten, springt der junge Mann plötzlich auf und alle schreien, ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Dieser Medizinstudent ist Zeuge eines Wunders geworden. Dann geht er zurück nach Spanien, nach Madrid, um seine Studien an der medizinischen Fakultät wieder aufzunehmen. Aber er schreibt, die Bücher fielen mir aus der Hand. Die Vorlesungen, die Experimente, die mich vorher begeisterten, schienen mir leer. Meine Kollegen fragten mich, was ist mit dir los dieses Jahr? Du scheinst betäubt. Ja, ich war wie betäubt durch jenes Erlebnis, das mich immer mehr beeindruckte. Nur der Anblick der segnenden Hostie und des Gelähmten, der aus einem Krankenwagen sprang, blieben meinem Verstand und meinem Herzen eingeprägt. Nach 3 Monaten trat ich in das Noviziat der Gesellschaft Jesu ein. Dieser Jesuit ist bekannt unter dem Namen Pedro Arrupe. 1936 wurde er zum Priester geweiht. Er wurde dann nach Japan versetzt, war spiritual, war in Hiroshima zur Zeit, als die Bombe dort abgeworfen wurde, und wurde 1965 zum Generaloberen der Gesellschaft Jesu gewählt. Ein anderes Beispiel für spektakuläre Heilungen in Lourdes verbindet sich mit dem heiligen Leopold Mandic. Der heilige Leopold Mandic ist ein großartiger Heiliger, vor allem auch für uns Priester. Er wurde kurz vor seinem Sterben von einem jungen Mitbruder gefragt, ob er irgendetwas in seinem Leben bereut. Dann hat der heilige Leopold Mandic diese sensationelle Antwort gegeben: Ich bereue, dass ich als junger Priester 3 bis 4 Mal die Lossprechung verweigert habe, weil ich es nicht geschafft habe, im Beichtenden die Reue zu wirken. Bei solchen Heiligen braucht keiner mehr Angst haben vor der Beichte. Dieser Leopold Mandic kam 1934 mit einer Pilgergruppe nach Lourdes, hat zunächst einmal in der Grotte die Heilige Messe gefeiert und hat dann auf ein Bild hingeschrieben, diesen Morgen habe ich in der Grotte die Heilige Messe gefeiert, deutlich habe ich verstanden, dass ich neu beginnen muss. Er fragt dann eine Ordensschwester, haben Sie die Madonna um die Gnade der Heilung gebeten? Und die kranke Ordensschwester sagt ja, aber sie glaube nicht, dass sie gesund werden würde. Dann überlassen Sie die Gnade einem anderen, sagt der heilige Leopold Mandic. Die Schwester war dazu bereit. In der Nähe stand ein Blindgeborener, ein 32-jähriger Franzose aus Lille. Nachdem er die Kommunion empfangen hatte, wich plötzlich die Dunkelheit von seinen Augen und Licht und Farben blendeten ihn. Er sah zum ersten Mal. Pater Leopold, der Zeuge des Geschehens war, rief aus, heute haben wir wunderbare Dinge gesehen. Aber jetzt die spannende Frage. Was bedeuten diese Heilungen im Vergleich zu den Abermillionen von Kranken, die in den vergangenen 150 Jahren nach Lourdes gepilgert sind? Eine Erwartungshaltung, ist bei vielen Kranken da. Doch, und das ist das Erstaunliche, bei den vielen, die trotz ihrer Zuversicht nicht geheilt worden sind, gibt es eigentlich keine enttäuschten Reaktionen. Vielmehr erleben sie eine innere Zufriedenheit, mit welcher Ergebenheit die leidenden Menschen ihren Zustand nach einer Notwallfahrt annehmen können, betrachtet die Kirche als das eigentliche Geschenk, die typische Gnadengabe dieses Ortes. Nicht die Heilungen, sondern der Friede im Herzen der Pilger kann als das größte Wunder von Lourdes bezeichnet werden. Wie viele, die sich gegen die Heiligkeit des Lebens versündigt haben, dürften an diesem Heiligtum Lourdes oft gerade nach einer Beichte wieder den Frieden im Herzen erfahren. Wie viele Gnaden sind hier so geflossen. In diesem Sinn sagte auch Papst Benedikt XVI. Am Festkreuzerhöhung dieses Jahres hier in Lourdes: Wie viele Menschen kommen hierher, um ein Wunder zu sehen und hoffen vielleicht insgeheim, eines an sich selbst zu erfahren. Auf dem Heimweg, nachdem sie eine geistliche Erfahrung eines echten kirchlichen Lebens gemacht haben, ändert sich dann ihr Blick auf Gott, auf die anderen und auf sich selbst. Eine kleine Flamme, die sich Hoffnung, Mitleid und Zartgefühl nennt, wohnt in ihnen. Die Macht Gottes zeigt sich eben nicht nur im Tilgen von Leiden und Krankheiten, sondern auch, indem sie die Fähigkeit schenkt, mit Christus das eigene Kreuz zu tragen und so in der vielleicht tiefsten Weise 30-fach, ja 60-fach und 100-fach Frucht zu bringen. Unvergessen ist auch der letzte Besuch von Papst Johannes Paul II. Im August 2004 in Lourdes. Der alte Papst ist sichtlich geschwächt, sein Gesicht von Krankheit gezeichnet, seine Worte gingen zu Herzen. Er kniete damals in der Grotte von Massabier und sagt dann: Hier vor der Grotte von Massabier, kniend, spüre ich mit Ergriffenheit, dass ich das Ziel meiner Pilgerfahrt erreicht habe. Und an diesem Tag sagte er zu den Kranken: Ich teile mit euch den Lebensabschnitt, der von körperlichen Gebrechen gezeichnet ist, der aber deswegen im wunderbaren Plan Gottes nicht weniger Früchte trägt. Auch die Leiden, die sich aus den Sünden gegen die Heiligkeit des Lebens ergeben, ich gebe nur das Stichwort Survivors, können mit großen Gnaden verbunden sein. Um keiner billigen Leidensromantik Vorschub zu leisten, muss man mit Papst Benedikt dem 16. festhalten, wieder Worte, die er hier in Lourdes gesagt hat im September: Ohne die Hilfe des Herrn ist das Joch der Krankheit und des Leidens schrecklich schwer. Leiden an sich hat keinen Wert, aber verbunden mit Christus bekommt es unendlichen Wert. Es geht nicht nur um ein Ertragen eben von Leiden, sondern um ein Fruchtbarmachen. Es gibt ja diesen berühmten Satz des heiligen Paulus: Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich mit meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich persönlich habe diesen Satz im ganzen Theologiestudium nicht verstanden. Auch lange als Priester habe ich den nicht verstanden. Was heißt es? Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich mit meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich habe mir immer gefragt, was fehlt denn am Leiden Christi? Um dieses Wort adäquat einzuordnen, ist zu betonen: Jesus hat alle Gnaden erlitten, Ausrufezeichen. Jesus hat alle Gnaden erlitten. Man kann vielleicht sagen, er hat die Gnaden wie in einem Paket bereitgestellt, einem großen, großen Paket. Und was fehlt dann noch an diesen Gnaden, die er alle erlitten hat? Die Antwort ist die Fruchtbarmachung, dass die Menschen sich für diese Gnaden öffnen. Und wir können uns gleichsam mit Jesus in die Waagschale werfen, dass die Menschen ihm ihr Herz öffnen, ihn als ihren Erlöser annehmen und gerettet werden. Überall dort, wo ein Mensch sein physisches und psychisches Leiden mit dem Leiden Christi am Kreuz vereint, wird es Früchte bringen für die neue Ankunft Jesu in Gnade und den Aufbau einer neuen Zivilisation der Liebe, der Wahrheit und der Gerechtigkeit, dass die Kultur des Lebens wieder Macht gewinnt über eine menschenverachtende und himmelschreiende Kultur des Todes. Die Stichworte sind bekannt: Abtreibung, verbrauchende Embryonenforschung, Euthanasie und viele andere Möglichkeiten. Aber es ist eben ein Geheimnis unseres Glaubens. Mein persönliches und geheimes Leiden, psychischer und physischer Natur, das ich vielleicht im letzten Kämmerchen dieser Welt durchstehen muss, erneuert, vereint mit Christus die Welt. Das ist die schöpferische Kraft des Leidens. Nichts in dieser Welt geschieht umsonst. Nichts geht verloren. Kein Gramm Leiden geht mit dem Blick auf Christus verloren. Keine Träne in der Welt ist jemals umsonst vergossen worden. Kein Schrei eines Kindes ist verloren, auch nicht das schmerzliche Klagen eines Kranken. Kein einziges angstvollen Ringen eines Sterbenden ist in die Leere gefallen. Nichts geschah, geschieht oder wird umsonst geschehen. Alles kann in der Vereinigung mit Christus fruchtbar werden. Und eben auch die Leiden von Frauen und Männern, die infolge von Abtreibung und anderen Sünden gegen die Heiligkeit des Lebens entstanden sind. Die Heiligen haben dieses Axiom im Reich Gottes, diese Grundgesetzmäßigkeit, dass es keine Gnade gibt, die nicht erlitten wurde, sehr gut verstanden. Bekannt ist der heilige Pfarrer von Ars, der erfüllt war von einem Seeleneifer, der alle Menschen zu Jesus hinführen wollte, aber er konnte nicht reden, er konnte nicht predigen oder sein Predigen war armselig und er hat unter diesen Schwächen sehr gelitten. Was hat er also getan? Er hat bewusst für die Bekehrung des Sünder gelitten. Das ist seine berühmte Schmerzensnacht. Er hat eine ganze Nacht kniend in seiner Pfarrkirche in Ars verbracht auf dem Steinboden. Das war seine ganz persönliche Sühnenacht. Und er hat immer die Worte gesprochen: Jesus, ich will die Seelen kaufen. Kaufen mit diesem Leiden. Jesus, ich will die Seelen kaufen. Kaufen mit diesem Leiden. Und welche Leiden er ertragen hat, die ganze Nacht auf dem Steinboden, das kann man dann erleben, wenn man es nachmachen möchte. Und von da an hat sich alles im Leben des heiligen Pfarrer von Ars geändert, nach dieser Sühnenacht. Viele Menschen, die dann zu ihm kamen, wurde die Gnade der Bekehrung geschenkt. Der heilige Pfarrer von Ars hat das verstanden, was der gute Pfarrer von Lourdes zunächst nicht verstanden hat. Als die Gottesmutter bei der achten Erscheinung die heilige Bernadette beauftragt, dem Pfarrer ihren Wunsch mitzuteilen, man möge hier eine Kapelle bauen und der Geistliche zum Zeichen der Echtheit die Bedingung stellt, der Rosenstrauch bei der Grotte solle erblühen, lädt Bernadette abermals sehr ernst dazu ein, für die Sünder zu beten, um dann inständig zu sagen: Buße, Buße, Buße. Das Leben ist eben nicht nur Spaß. Hier in Lourdes heißt es Buße, Buße, Buße. Und die Worte, die die Gottesmutter der heiligen Bernadette schenkt, ich glaube, sie gelten vor allem auch für die Pro-Lifer. Ich verspreche ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Die Pro-Lifer, die ich so kenne und begleiten darf, die bei uns in Lindau vor der Abtreibungsklinik beten, stehen alle in Gefahr, dass sie mutlos werden, dass sie keine Kraft mehr haben, diesen Dienst zu tun. Manch viele kommen und gehen, verrichten diesen Dienst nicht mehr, weil es sehr schwierig ist, weil sie angefeindet werden, weil sie Leiden ertragen. Aber vielleicht hilft auch dieses Wort der Gottesmutter an die heilige Bernadette, gerade für die Pro-Lifer. Ich verspreche sie nicht, ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Es gibt sehr aktive Menschen unter uns, die immer vorne sind, für alle sichtbar. Und es gibt viele Menschen, die niemand sieht, irgendwo abgeschieden, in irgendwelchen Häusern und Wohnungen, Land auf und Land ab. Es sind die Menschen, die beten. Es sind die Menschen, die leiden. Es sind die Menschen, die opfern und sühnen. Gott sieht und weiß es, was diese Menschen leisten. Wie groß doch ihr Beitrag für das Reich Gottes ist. In Wahrheit sind diese Menschen, die beten, opfern und sühnen, die aktivsten. All diese Menschen sind nämlich aus dem Holz geschnitzt, mit dem die Welt gerettet wird. Und es gibt eben kein innigeres Sühnen als das angenommene Leiden. Man braucht kein Leiden zusätzlich suchen. Es reicht es, was da ist, es anzunehmen, damit die Kälte und Gleichgültigkeit, welche die Herzen Jesu und Mariens erfahren, wieder gut gemacht werden, dass immer mehr Menschen Jesus entdecken und auch gerettet werden. Ich war vorgestern in dem Laden hier in Lourdes vom Heiligtum. Ich bin selber Direktor und freue mich, wenn Sie in meinem Laden einkaufen. Also habe ich auch im Laden von dem Direktor hier eingekauft. Und da gibt es dieses Büchlein, Bernadette sagte. Da habe ich gesagt, das tue ich einfach mal aufschlagen. Und welches kleine Beispiel der heiligen Bernadette möge ich denn hier am Ende des Vortrages weitergeben? Es war im Jahr 1870. Bernadette war nicht mehr in Lourdes. Es war Ordensschwester mit dem Namen Marie Bernard in Nevers. Und die deutschen Truppen standen vor Nevers. Die Deutschen waren in allen benachbarten Departements und vor den Toren von Nevers. Der Ritter Gougenot de Mousseau, der zu jener Zeit Bernadette sah, stellte ihr folgende Fragen. Hatten Sie in der Grotte von Lourdes oder seither Offenbarungen über die Zukunft und das Schicksal Frankreichs? Bernadette antwortete, nein. Hat die heilige Jungfrau Sie mit Drohungen oder Ermahnungen an Frankreich beauftragt? Bernadette, nein. Die Deutschen sind vor unseren Toren. Flößt das Ihnen keine Furcht ein? Bernadette antwortet, nein. Und dann sagt Bernadette, ich fürchte nur die schlechten Katholiken. Die Frage, fürchten Sie nichts anderes? Und Bernadette antwortet, nein. Also, liebe Freunde, ich glaube, es ist ein großer Aufruf, dass wir einen echten Beitrag für die Heiligkeit des Lebens dann leisten, wenn wir versuchen, gute Katholiken zu sein, die beten, beichten und bereit sind auch, ihre Leiden anzunehmen als Sühne zum Schutz des Lebens von dem Fängnis bis zum natürlichen Tod. Danke. Applaus